Das hat ja in unseren Gottesdiensten einen Zusammenhang. Die Lieder, die wir singen. Und das ist heute wichtig, weil wir heute einen Predigtext vom Opfer und vom Fasten haben, dass gerade dann das Thema so gestellt ist, dass von Jesus die Rede ist. Matthäus 6 in der Bergpredigt. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, sagt Jesus, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, auf dass ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen sei und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne stehen und beten in den Synagogen und an den Ecken auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr ihn bittet. Der Text ist ja sehr gefüllt. Über das, was jetzt kommt, haben wir ja viele Sonntage entlang gepredigt. Darum sollt ihr also beten, unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, auf dass sie vor den Leuten etwas scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, auf dass du nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Herr, präge du unser ganzes Leben nach deinem Sinn. Amen. Ich möchte heute aus dieser ganzen Fülle dieses Abschnitts und dieses Wortes Jesu Ihnen eine Sache wichtig machen. Eine Sache groß machen. Ich war am vergangenen Mittwoch in Norddeutschland bei der Terstegen-Konferenz in Essen. Ich bekam am Tag vorher einen Anruf von unserem Missionsbund, und das prägt mich noch sehr stark, dass David Klassen, ein Christ aus Russland, nach Deutschland umgesiedelt wurde. Ich hatte diesen Mann gekannt. Er ist aus einer großen Liste von Christen namens Klassen wohl der bekannteste gewesen. Er hat einen Brief geschrieben gehabt, aus dem ich Ihnen noch einmal ein paar Sätze zitieren darf. Im Jahr 72 hat er geschrieben: Verzage nicht, liebe Lisa, dass mir eben dieses Los zugefallen ist an seine Frau. Die Zone, in der ich mich zurzeit seit dem 15. Februar befinde, ist zur Experimentalzone erklärt worden. Der berühmte Physiologe I.B. Pavlov hat chirurgische Experimente an Hunden ausgeführt. Als weitere Versuchsobjekte werden auch wir benutzt, darunter auch ich. Das Essen, das wir kriegen, wird allgemein Balanda oder Spülwasser genannt. Ich wäre bereit, das Essen, das uns vom Minister hierher geschickt wird, gegen den Fraß einzutauschen, mit dem meine Mutter 1948 in Nowosibirsk ihre Schweine fütterte. Und wenn ich unsere erhöhte Fleischration mit der Fleischration vergleiche, die unsere Wachhunde kriegen, so erhalten die Hunde 16 Mal mehr als ich. Das Päckchen, das du mir schicktest, habe ich nicht erhalten. Wir freuen uns, dass wir Brennnesseln gefunden haben und in einigen Tagen eine illegale Suppe kochen können. Ich bitte dich um eins, betet für mich und alle anderen, dein Mann, euer Vater, euer Bruder David Davidowitsch Glaser. Ich bin mit einem Freund nach Unna-Massen in dieses Durchgangslager gefahren und stand dann diesem Bruder gegenüber. Er saß dort gerade bei einer schlichten Suppe, die sie sich gekocht haben, in diesem kargen Flüchtlingszimmer. Und er war dann bereit, obwohl er körperlich sehr schwach war, mit uns zurückzufahren nach Essen und bei dieser großen Terstegen-Konferenz, bei dieser Missionsversammlung, ein Wort vor diesen Menschen zu sagen. Und er hat mir unterwegs ein wenig im Auto erzählt, warum sie so furchtbar gehungert haben, dass die Wachmannschaften diese Rationen, die für sie eingeteilt waren, auf dem schwarzen Markt verkauft hätten. Und wie das war in der Einsamkeit. Und die Leute waren dort so bewegt, wie ich diesen Brief vorgelesen habe, und dann sagte, dieser Mann ist jetzt unter uns. Und er redet zu uns. Und dann sagte dieser Mann nichts anderes, er fing an und sagte, ich könnte Ihnen viel Scheußliches erzählen. Das könnten Sie nicht glauben. Aber ich will Ihnen nur erzählen, wie Jesus ein Leben groß machen kann. Ich war 10 Jahre in Straflagern. Das letzte Mal zu dem Hungerlager verurteilt, weil er in Nowosibirsk in seiner Wohnung einen Erntedankgottesdienst hielt. In der Wohnung. Und Kinder nahmen daran teil. Und dann erzählte er und sagte, das müsst ihr in eurem Leben einmal erfahren, wie Jesus durch diese Nöte durchführt. Dass wenn ich jetzt vor euch stehe, ich von nichts anderem mehr reden will, als von dem, was Jesus mir gegeben hat. Die Menschen dort bei unserer Konferenz waren so beeindruckt und mir selber steht dieses Bild noch vor Augen, wie dieser schwer kranke und verhungerte Mann dieses erfahrene Zeugnis seines Lebens geben kann. Und das ist das Thema der Bergpredigt. Und das müssen Sie immer im Auge haben, dass Jesus das vorne hingestellt hat. Die Leute sind glücklich zu preisen, die in der Welt durch schrecklich schwere Führungen hindurchgehen, aber die den Blick auf Jesus frei haben. Und die Menschen sind glücklich zu preisen, so sagt doch Jesus am Anfang der Bergpredigt, die eigentlich tagtäglich nur heulen könnten vor Traurigkeit. Und die doch getröstet sind, weil sie einen Herrn haben, der sie tröstet. Glücklich zu preisen sind doch die Leute, nun können sie die ganzen Seligpreisungen noch einmal durchmachen, dass das Thema Jesu war, wenn er zu Menschen sprach und sagt, das Geheimnis eures Lebens ist und bleibt das, was ich euch schenken kann. Wir ist das hier in unserer Kirche immer eindrucksvoll, ja, viele von Ihnen waren ja noch dabei, als diese Kirche erbaut wurde, als da die Väter dieses große Kreuz vorne an die Altarwand hinmachen ließen. Das ist ja übergroß, überdimensional, unwirklich groß. Aber dass in jedem Gottesdienst und bei allem, was hier auch verkündigt werden mag von dieser Kanzel herunter, doch da bei der Erbauung der Kirche gesagt wurde, dann soll dieses jetzt mit denen reden, die hier gekommen sind. Da sitzt einer da, der kann sich überhaupt nicht konzentrieren auf das, was gesprochen wird. weil er voll Angst ist vor dem, was in der kommenden Woche steht und auf ihn zukommen wird. Und dann blickt er auf dieses Kreuz und Jesus redet mit ihm. Da sagt Jesus: Wo ich mein Leben für dich gelassen habe, wirst doch du dich nicht Sorgen brauchen um die Ängste, die dich jetzt bewegen. Wo ich Himmel und Erde bewegen kann, gib doch mein Leben mir. Da sitzen Trauernde hier, die über den Schmerz nicht hinwegkommen. Und wo Jesus reden kann durch dieses Kreuz und sagt: Ich habe den Tod niedergerungen. Ich bin der, der auferstanden ist und der lebt. Ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und so redet dieses Kreuz mit jedem Einzelnen. Es gibt keinen anderen Mittelpunkt. Es gibt keine andere Sache, die hier in dieser Kirche verkündigt werden soll, als das, was Jesus einem Menschen geben und zusprechen kann. Sie können in ihrem Leben nie weiterkommen als bis zu dem Punkt, wo sie entdecken: Ich bin von diesem Jesus geliebt und er will mich so halten und so tragen und so behüten, dass mich nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. Und was auch in meinem Leben geschehen mag, er hält mich, er ist bei mir. Ich muss das Ihnen jetzt mal so ganz deutlich markieren am Anfang dieser Predigt, damit hier die Akzente nicht vertauscht werden. Vielleicht hat einer gleich gedacht: Ach so, heute ist vom Opfer die Rede und heute ist vom Fasten die Rede und heute ist vom Beten die Rede. Und da muss ich Ihnen sagen: Nein, heute ist von Jesus die Rede. Das ist das einzige Thema, das Christen in der Welt zu verkündigen haben. Der Abschnitt, der hier anfängt: Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Könnte missverstanden werden, als ob man jetzt so anfangen würde, in den kleinen Krust unseres frommen Lebens herumzuwühlen. Aber es ist ja immer ein wenig schwierig bei der Übersetzung der Worte. Im Griechischen steht für dieses Wort Frömmigkeit Dikaiosyne. Das ist das Wort des Römerbriefs, um das das Denken des Paulus gekreist ist: Gerechtigkeit. Das ist das Stichwort für den Paulus, für das neue Leben, das einer mit Jesus begonnen hat. Wenn einer zum Glauben kommt und den Weg mit Jesus geht, das ist die Kaiosyne. Das ist, ja, wie hier übersetzt ist, Frömmigkeit. Das ist das neu geschenkte Leben, die Freude eines Menschen, der sagt: Ich bin nicht mehr allein, mir sind die Sünden vergeben, ich brauche nicht mehr unter den Lasten der Vergangenheit stehen, ich darf wissen, Jesus geht mit mir. Und jetzt sagt Jesus: Ihr müsst aufpassen, dass ihr euch diese Freude des neuen Lebens nicht zerstören lasst. Ja, von wem denn? Vom Teufel? Nein. Von eurem eigenen scheinheiligen Leben. Die Gefahr liegt in der Frömmigkeit, im Falschen, im Heucheln, im Unechten. Ich möchte das an drei Stellen darstellen und auslegen. Macht eure Freude nicht durch Sammeln kaputt. Die Freude an Jesus dürft ihr nicht durch Sammeln kaputt machen. Es spielt eine... Lassen Sie sich nicht stören, das ist doch schön. Lassen Sie sich die Freude am neuen Leben nicht durch Sammeln kaputt machen. Jesus hat viel übers Geld gesprochen im Neuen Testament. Und das ist ein ganz wichtiges Wort. Sind sicher viele Leute von Jesus weggetrieben worden und von dem schönen neuen Leben, das ihnen einmal aufgegangen ist, durch die Habgier. Oder weil sie plötzlich, sie waren Landwirte irgendwo in einer Filtergemeinde und dann kam dieser Boom mit dem Grundstücksmarkt. Und wie viele haben ihr Seelenheil dabei verloren? Wie viele Menschen haben vor lauter Geld und anderen Dingen die Frage nach Gott einfach ausgeklammert? Wie viele Leute, die klammern sich, weil sie nichts haben, weil sie haben nichts, sie sind, klammern sich bloß an Geld und sind wie fixiert darauf, weil sie immer bloß von dem aus denken können. Von denen reden wir jetzt nicht. Jesus sagt, Christen sind gefährdet vom Geld. Es ist eine Tragik, dass die Kirchen vielleicht zu wenig dieses Wort beherzigen. Wir wollen doch jetzt einfach mal von unserem Gemeindeleben reden. dass es eine Gefahr ist mit dem Sammeln. Ich kann nicht verstehen, dass Christen offene Opferbüchsen hinhalten, wo Menschen gezwungen werden, auf diese Weise eine sichtbare Gabe zu geben. Nach dem Wort falsch, das kann Menschen zum Unheil werden. Rede doch nicht vom Geld. Manchmal überlege ich mir nicht, ob es für manchen nicht besser gewesen wäre, es wäre am Ausgang der Kirche keine Opferbüchse gestanden. Er wird schon einen Weg finden, wo er eine Gabe geben kann. Aber damit er nicht meint, er müsse nun hier ein frommes Werk ableisten, er müsse da vor Gott was bezahlen, wie wenn Gott darauf angewiesen wäre, auf diesen Obolus, den einer von uns bringt. Habt Acht, sagt Jesus. Wenn ihr eure Gaben gebt, sollt ihr nicht lassen posaunen. Ihr sollt keine Sache daraus machen. Wahrlich, ich sage, sie haben ihren Lohn dahin. Das ist doch vor Gott so unwichtig, wie und was die Gabe ist. Wenn Sie eine Gabe geben, ist nur das wichtig, ob in dieser Gabe Jesus wirken kann. Es gibt für einen Menschen, der dieses neue Leben mit Jesus gefunden hat, überhaupt kein Stück der Welt mehr, das er ohne Jesus machen kann. Ob Sie Ihre Berufsarbeit machen, ob Sie Ihre Kinder erziehen, ob Sie Ihre Einsamkeit ertragen müssen. Und in allen Stücken Ihres Lebens geht es doch darum, was er aus unserem Leben macht. Und wie erst bei unseren Gaben, die wir geben. Verstehen Sie doch bitte meine Zurückhaltung, dass ich keine Opferergebnisse, so hoch sie auch sind, hier bekannt geben möchte. Weil doch da es darum geht, ob dieses Opfer nur eine Geldgabe wird, die irgendwo hingeht, oder ob sie ein Mittel wird, durch das Jesus in der Welt jetzt wirken kann, an Menschen, durch die sein Reich gebaut wird. Wahrlich, ich sage, sie haben ihren Lohn dahin, sagt Jesus. Was ihr Lohn sein kann, wenn sie eine Gabe geben, ist, dass Jesus sich dazu bekennt. Und das hat Jesus einmal getan bei einer ganz kleinen Groschengabe einer alten Frau, die Jesus hervorgehoben hat. Und das Reich Gottes wird nicht aus den Millionen gebaut, sondern wird aus den Spenden gebaut, die im Gebet gegeben werden. Macht doch euer neues Leben, euer bekehrtes Leben, euer Leben mit Jesus nicht durch Sammeln kaputt. Das Zweite, macht doch eure Freude nicht durchs Beten kaputt. Da gibt es allerhand Missverständnisse, man könnte eine lange Predigt drüber halten, ich will es nicht tun. Dass manche sagen, also dann soll man nicht öffentlich beten, man soll ins Kämmerlein gehen. Ach, das ist doch unsinnig. Jesus hat doch das öffentliche Gebet bejaht, wo zwei oder drei eins werden, warum sie bitten wollen. Warum sind wir in unseren Gemeinden so zurückhaltend? Von mir verlangen sie, dass ich für sie bete. Warum sind sie so schüchtern? Mir fällt es doch nicht leichter als ihnen. Das ist doch auch eine Offenheit von mir, wenn ich für sie beten muss. Warum beten sie nicht mit mir, wenn sie überhaupt mit Jesus reden können? Aber das ist die Gefahr, dass aus dem Gebet etwas anderes wird, ein liturgisches Stück, eine Meditation, dass aus dem Gebet irgendeine Abhandlung wird, die hier feierlich rezitiert wird, dass wir auf die Worte Wert legen, dass einer sagen kann, ich traue mich nicht richtig, weil meine Worte nicht zur Gesetz kommen. Wie kannst du so etwas überhaupt aussprechen, wo es Jesus klarlegt und sagt, wenn ihr das neue Leben gefunden habt, darum geht's doch. Dann ist so wichtig, dass ihr reden könnt mit dem Vater, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Einfach, einfältig. Ich habe noch nie die Meinung gehabt, dass meine freien Gebete es nur entfernt mit einem Gebeteagenda aufnehmen könnten. Aber ich habe Sorge, dass nur ein Konfirmand verführt werden könnte, zu denken, das Gebet wäre etwas aus einem Buch. Ein Agendengebet ist viel schöner. Ich möchte Ihnen empfehlen, in Ihren häuslichen Gebeten Gebetbücher zu benutzen, weil es eine Hilfe sein kann zur Konzentration. Aber Jesus sagt, es geht doch nicht um die Schönheit, es geht doch darum, so wie Kinder mit dem Vater reden. Ihr müsst doch Vater schreien können. Und wenn ihr da etwas von dieser Ursprünglichkeit in eurem Leben je verschieben lasst und meint, ihr müsstet über eure Einfachheit hinauswachsen, die ihr in den ersten Kindertagen gehabt habt, als ihr ganz ursprünglich mit Jesus reden konntet, dann seid ihr auf dem Holzweg. Dann habt ihr alles verspielt, was ihr im Christenleben haben könnt. Wie wir da von Unna Massen nach Essen mit diesem David Klaassen rübergefahren sind im Auto, fragte ich ihn, was war denn das Schönste in deiner furchtbar schweren Lagerzeit? Dann sagte er, ich habe einen Freund gefunden im Lager Karaganda, mit dem ich beten konnte. Einen. Und als die Wachmannschaften das gemerkt haben, haben sie uns so getrennt, dass wir nie mehr zusammenkommen konnten. Das ist Gebet. Das wissen Atheisten. Wenn zwei Menschen in diesem Lager beten, die müssen wir auseinanderbringen. Wie können sie das nur auf diese große Gabe verzichten, mit einem anderen beten, ihre Schüchternheit und ihre Zurückhaltung in Ehren, ihre Keuschheit? Aber was ist das, wenn zwei Menschen das miteinander tragen? Wenn sie ihre Einsamkeit mit einem anderen bereden können? Und da sagt Jesus, so ursprünglich, so einfach, so direkt, wie es euch aus dem Herzen herauskommt, so dürft ihr beten. Jesus hat doch nichts gegen das öffentliche Gebet gesagt, sondern hat gesagt, gegen die, die demonstrativ für andere beten. Das ist furchtbar, wenn man immer denkt, was meint jetzt der andere über meinem Gebet? Die an den Ecken stehen und darauf Acht haben, wenn die Leute sie nun sehen. Schalte doch ab, denk doch nicht an die anderen, sondern lebe doch du deinen Umgang mit ihm, mit dem Vater. Und noch das Letzte. Macht doch eure Freude nicht mit mieser Traurigkeit kaputt. Lass uns nochmal daran erinnern, dass es uns heute darum ging, dass im Mittelpunkt eines neuen Lebens das steht, was Jesus ihnen gibt. In der kommenden Woche das, was sie mit Jesus erleben. Und da sagt Jesus, dieses wird gefährdet durch eure falsche Opferpraxis, durch eure falsche Gebetspraxis und jetzt kommt noch der falsche Verzicht. Dass man als Christ auf viel verzichten muss, ist, glaube ich, sicher. Sie werden in Ihrem Leben nicht drum herum kommen, dass Sie in Ihren Geldsachen eine saubere Trennung vollziehen, ob Sie das wirklich brauchen oder nicht. Ich glaube, dass Sie in Ihrer Zeiteinteilung einmal ganz hart Buch führen müssen, warum Sie mit Ihrer Zeit nie zurande kommen. Ob das nicht davon herkommt, dass sie die beste Zeit Gott verweigern am Morgen des Tages und dann keinen Überblick haben über Wichtiges und Unwichtiges. Ich glaube, dass wir auch als Christen nicht einfach ungeschoren an vielem teilnehmen können, ohne dass wir Schaden nehmen an unserem Glauben. Ich glaube, dass man verzichten muss. Aber Jesus sagt, da gibt es Leute, die fasten, das ist ja das Verzichten, die fasten mit dieser miesen Traurigkeit, weil sie sagen, ach, ich muss das alles eben für meinen Herrn opfern. Kennen Sie das? Hut ab vor denen, die in einer Küche stehen, in einem Gemeindehaus und Kaffee kochen. Aber kennen Sie den miesen Gesichtsausdruck, immer ich? Die anderen sitzen oben. Wer hat jetzt gut reden, der nie was opfert und nie was verzichten kann? Und wenn Sie plötzlich sehen, dass Gott in Ihrem Leben Ihnen einfach Dinge versagt, die er anderen gibt und die Sie nicht haben, und Sie müssen das durchhalten und aushalten, da kann man bitter werden und das prägt unser Gesicht. Dann sagt Jesus, ihr sollt nicht sauer sehen. Dann lasst ein Fasten. Es wäre ganz furchtbar, wenn Sie meinen würden, Ihnen würde etwas am Leben herausgehen, Ihnen würde etwas verloren gehen am Leben, bloß weil Sie den Weg mit Jesus gehen. Sie müssen etwas opfern. Dann kann Jesus sagen, dann geh doch. Geh doch, dann nimm's doch. Wenn ein junger Mensch meint, er müsse das Gott opfern, dass er nicht über die Stränge schlagen könnte wie andere, dass er regelmäßig zu einem Dienst sich verpflichten soll, dann lass es doch. Aber das Sauersehen hat doch keinen Wert. Die bitterböse Miene hat doch keinen Wert. Das Verzichten mit diesem Selbstmitleid, lass es doch. Da liegt doch kein Lohn darauf. Da liegt doch kein Segen drauf. Dann brecht's doch ab. Stell doch lieber die Dienste einer Gemeinde ein, wenn ihr es nur mit dieser lässigen Art tun könnt, wenn das für alles für euch nur Aufgaben sind, die euch niederdrücken. Ich halte mich sehr zurück. Ich weiß, dass auch dies einem Menschen zum Verhängnis werden kann, wenn man ihm zu früh und an der falschen Stelle einen Dienst aufbürdet, den er nur als Dienst tragen kann und als Last. Wenn sie verzichten, im Christenleben wird voll sein von Verzichten und von Askese, dann doch nur, weil sie etwas gewinnen wollen, weil es um einen Preis geht, weil sie dieses kostbare Leben mit Jesus haben wollen. Weil sie sagen, ich möchte mich doch gar nicht mehr mit unwichtigen Dingen füllen. Ich möchte doch gar nicht mehr an dieser furchtbaren Grenze immer entlanglaufen, wo ich immer wieder von Jesus weggetrieben werde. Sondern ich möchte ein Leben gehen, wo ich meine Zeit füllen kann und meine Kraft damit zubringen kann, anderen Freude zu machen. Jesus hat das Bild geprägt von dem Mann, der plötzlich in einem Schaufenster beim Juwelier sieht, dass eine einmalige Perle gefunden wurde. Und er hat nie dieses Geld, das er bezahlen kann. Und dann geht er heim und dann versetzt er sogar noch sein Bett und sagt, lieber schlafe ich auf dem Boden, als dass ich, als einer, der die Werte dieser Welt kennt, diese Perle nicht kaufen könnte. Und so kratzt er sein Geld zusammen, bloß um die eine Perle zu kriegen. Es ist heute keine Leichtigkeit, in einem wilden Leben, wo so viel Abhaltungen kommen und wo so viele andere Dinge auf uns einstürmen. Ein Leben zu leben, das sich lohnt, das braucht Konzentration und Anspannung aller Kräfte. Da muss man seine Zeit zusammenraffen. Ja, wie so ein Perlensammler sogar noch sein Bett verscheuern muss, so kann es sein, dass man auf Dinge verzichten muss, die einem lieb geworden sind, bloß um das Kostbare zu packen. Aber wenn Sie keine Perlen schätzen, dann lassen Sie die Finger davon. Und das sagt Jesus, wenn ihr etwas spürt vom neuen Leben, dann dürft ihr mitmachen. Er will unser Geld gebrauchen und möchte sich dadurch verherrlichen. Sie dürfen das doch ganz einfach mal durchrechnen. Sie dürfen gerne Ferienwohnungen im Tessin dafür kaufen. Das ist nichts Schlechtes. Sie dürfen sich sogar einen Wagen kaufen, der nochmal 30 Stundenkilometer schneller läuft auf der Autobahn. Das dürfen Sie, das ist nichts Böses. Verstehen Sie, das ist Ihnen nicht genommen, das ist nirgendwo verboten. Und Sie dürfen auch sagen, in einer Zeit der Geldentwertung investiere ich mein Geld in Sachen Reich Gottes. Sie dürfen sagen, ich lebe mein Leben in diesem Umgang, im Gebet mit ihm und ich weiß etwas von der Konzentration meiner Kräfte, aber tun Sie es immer nur, wenn Sie es als Beschenkter tun können, in der Freude an dem, was Ihnen Jesus geben will. Amen.